Hola.
Hola, chica.
Hola, señorita miau miau. Das schöne Wetter macht gute Laune. Wie geht es dir, Schnurre?
Ja, jetzt wieder etwas besser. Die Woche war nicht ganz so toll.
Okay, hast du dich überfordert gefühlt?
Überfordert? Überfordert würde ich jetzt nicht sagen. Ein bisschen erschöpft.
Frühjahrsmüdigkeit, meinst du?
Nee, so... Keine Ahnung, ich war einfach erschöpft, ja. Vielleicht war es die Frühjahrsmüdigkeit, ich weiß es nicht.
Ich habe in der Zeitung gelesen, dass das wohl zurzeit ganz normal ist. Aber warum, habe ich mir ehrlich gesagt nicht gemerkt. Ich habe mir gestern neue Namen für unsere Kater ausgedacht. Ich weiß nicht, wie ich drauf kam. Irgendwer hat im Fernsehen gesagt, Lord Chaucer. Ne, das war ja ein Dichter. Und dann habe ich gedacht, eigentlich müsste man die Kater umbenennen in Lord Chaucer und Sir Meowth-a-Lot.
Und wer ist wer?
Ja, eigentlich ist der Charlie beide, weil der liebt Soße und der miaunzt ganz viel. Also, ja, da muss ich mir für den Oscar noch andere Synonyme ausdenken.
Ob die auf die Namen dann auch reagieren?
Nee, das ist für mich nur für meine zahlreichen Selbstgespräche am Tag.
Wobei auch. Oski Polowski reagiert der, wenn ich den so nenne, der Oscar.
Ja, ich habe auch gestern Oski Pawlowski zu ihm gesagt, das hat auch funktioniert. Aber ich nur sag mal, ich habe ja eigentlich für alles und jeden Spitznamen, ne? Hast du für deine Kinder Spitznamen oder nennst du die beim Vornamen?
Ich weiß nicht, ob ich die jetzt hier nennen darf. Aber
brauchst du ja nicht, aber du hast Spitznamen.
Ja, ich habe Spitznamen. Nicht, dass Freunde von denen das hören und die dann benutzen. Das sind so unsere privaten Zuhause-Spitznamen. Also so würde ich die in der Öffentlichkeit auch nie nennen.
Also bei mir hat sich Fuchsi schon so eingebrannt, dass ich das auch, also bestimmt viel öfter zu ihm sage als Nikolai oder Niki. Und Nikolai wird auch eigentlich nicht gern beim Vornamen genannt. Das war schon in meiner Kindheit so, wenn man beim vollen Vornamen genannt wird, dann hat man was angestellt. Also ich habe, glaube ich, eine Liste von bestimmt 19, 20 Spitznamen für Niki und ich muss mir auch das mit dem Wichtel abgewöhnen, weil als Baby habe ich ihn ja immer Wichtelchen genannt. Ich glaube, das fände er jetzt auf dem Schulhof nicht so cool. Ich glaube, Fuchs geht noch so gerade, aber da regt sein Papa sich auch schon immer auf, dass ich ihn Fuchsi nenne und dass ich mich selbst Mami nenne. Das findet er gar nicht gut, das findet er zu verniedlichend mit 10 Jahren. Also mein Ex. Niki findet das nicht schlimm, der weiß, dass ich verrückt bin.
Ich habe ja auch so ein Problem mit Spitznamen. Also es gab mal jemanden in meinem Leben, der mir immer sehr unangenehme Spitznamen gegeben hat, bezogen auf meine Herkunft und so weiter und so fort. Und ich finde ja meinen Namen so an sich sehr schön. Der ist sehr kurz, der braucht keinen Spitznamen. Deswegen werde ich auch am liebsten Isa oder Schnurr genannt. Aber alle anderen Spitznamen lehne ich strikt ab.
Aber Schnurr, fändest du es jetzt nicht komisch, wenn ich sage, guten Morgen, Isa?
Ja, deswegen Schnurre lehne ich ja nicht ab. Das ist okay, weil das einfach auch aus einer Situation heraus entstanden ist, in der ich mich wohlgefühlt habe. Aber wenn jemand, ja, deinen Namen negativ behaftet sagt.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Dann weiß ich nicht. Und wenn jemand dir einen Spitznamen gibt, den man nicht mag, finde ich auch nicht toll. So respektlose Spitznamen oder so verniedlichende Spitznamen von jemandem, der in einer Machtposition zum Beispiel ist. Na, meine Kleine. Oh, da könnte ich ausrasten. Ich bin zwar klein, aber ich möchte nicht so genannt werden.
Ja, verstehe ich. Also ich muss ganz ehrlich aber sagen, ich nenne wirklich niemanden, außer jetzt Arbeitskollegen, bei ihrem ganz normalen Namen. Weiß nicht, das... Ja, vielleicht ist es irgendwie aus meiner Kindheit. Also da wurden Vornamen nur benutzt und das leider auch zu häufig, wenn meine Mutter unleidlich mit mir war. Und zum Beispiel, ich habe ja auch den Namen für mein Kind ausgesucht. Ich finde den Namen schön. Ich würde ihn auch normalerweise so nennen, wenn er nichts angestellt hat. Aber irgendwie, dadurch, dass ich ihn halt 19 verschiedene Sachen jeden Tag nenne, wäre es eigentlich eher merkwürdig, wenn ich seinen Vornamen benutze. Ja, und so geht's den Katern halt auch. Die können sich halt nur nicht wehren, aber die Kater haben auch schon diverse Spitznamen und für jede meiner Freundinnen habe ich ja auch eigentlich einen Tiernamen. Ja, also das ist Normalität hier.
Gib mir Tiernamen.
Schnur.
Flipper, Bambi.
Ja, nee, einen Flipper habe ich noch nicht dabei und einen Bambi auch nicht. Ich habe eine Schmetti, ich habe eine Maus, ich habe eine Schnurrkette und noch eine Maus, aber die Mäuse sehen sich nie, deshalb, und da ich die schon immer so nenne, sind das halt beides Mäuse, aber ich glaube, die sind darüber auch nicht beleidigt. Ja, Schnur, ich wollte dich eigentlich was ganz anderes zu Beginn fragen. Was Saftiges. Glaubst du, dass eine Lesbe Frauen besser versteht und, ich sag jetzt mal in dem Sinne, aufreißen kann als jeder Mann?
Oh, das ist schwierig. Also ich glaube, also das körperliche Verständnis ist auf jeden Fall da, aber auf emotionaler Ebene, ich weiß nicht. Also klar, durch den Zyklus, den wir Frauen alle haben, vielleicht schon, aber besser aufreißen. Könnte mich eine Frau besser aufreißen als ein Mann? Ich weiß es nicht. Also da würde ich sagen, das ist so halb und halb. Wie bei Männern halt auch. Das hat was mit der Persönlichkeit und Charisma zu tun und nicht mit dem Geschlecht.
Also ich habe mir ja nur so überlegt, ne? Frauen verstehen ja Frauen nun mal einfach besser, weil unsere Gehirnwindungen sind meiner Meinung nach anders verdrahtet. Wir denken einfach um Ecken, um die Männer nicht denken. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass wenn man eine versierte lesbische Frau ist, dann könnte man sich das sicherlich zunutze machen. Und ich glaube, wenn man jetzt eine erfahrene, ist das überhaupt jetzt heutzutage politisch noch korrekt oder muss ich da jetzt ein anderes Wort für finden? Ich weiß nicht. Wenn man eine erfahrene homosexuelle Frau nimmt und die ins Rennen schickt gegen einen erfahrenen Mann, dann frage ich mich halt, ob die Frau die Psyche einer Frau besser deuten kann als der Mann.
Ja, ich denke schon. Also, um nochmal auf den Begriff zurückzukommen, ich glaube, lesbische Frauen nennen sich tatsächlich Flinter-Personen aktuell.
Was bedeutet das denn?
Also das F steht für Frau, das L steht für lesbisch, das I für...
International.
Glaube ich, intergeschlechtliche Person. Intergeschlechtliche Person, also Menschen, deren körperliche Geschlechtsmerkmale nicht eindeutig sind, männlich oder weiblich.
Okay.
Das N steht für nicht-binäre Personen.
Oh Gott, das ist mir schon zu kompliziert.
Das T steht, glaube ich, für Transperson und das A für Agenda-Person.
Ja, aber weiß, eine Lesbe ist doch nicht per... Was? Per Sex? Was? Also, ich bin da raus. Es ist für mich ist es überhaupt kein Schimpfwort und kommt nicht das Wort Lesbe vom griechischen Lesbos, weil da irgendwie... Irgendwas war doch da. Das ist doch kein Schimpfwort, oder? Ist das inzwischen ein Schimpfwort? Ich wollte jetzt da gar nicht so deep einsteigen, aber Frage.
Ich glaube, dass dieser Begriff entstanden ist, weil durch Sexismus, Diskriminierung, und das haben die ja alle irgendwie zusammen, also die haben halt häufig ähnliche strukturelle Erfahrungen gemacht in ihrem Leben und deswegen haben sie sich zu diesem Begriff vereint. Ja, ich glaube, darum geht's.
Das stelle ich mir echt stressig vor. Ich meine, da kann man ja auch, es ist jetzt niemandem gegenüber böse gemeint, ich will auch niemandem seine Erfahrung absprechen, aber ich habe schon das Gefühl, dass man heutzutage alles verkompliziert. Also, weiß ich nicht, ist homosexuell jetzt auch schon falsch oder darf man es noch so sagen? Oder bin ich dann da nicht detailliert genug auf jemanden eingegangen?
Also, es schließt jetzt dieser Flinter-Person Begriff schließt ja nur Cis-Männer aus, also heterosexuelle Männer. Alle anderen Menschen sind in diesem Flinter-Begriff involviert.
Da möchte ich dann bitte auch exkludiert werden. Ich meine es nicht böse, nee. Aber ich habe eben noch auf meiner Käsepackung gelesen, Ihre Meinung ist uns wichtig. Da habe ich in meiner Story gesagt, das halte ich für eine hochgefährliche Aussage heutzutage. Also dazu, wenn das nicht rechtlich erforderlich ist, würde ich dazu niemanden auffordern, mir ungefragt seine Meinung zu sagen. Also ganz ehrlich, weil die Leute sind wirklich, ja, sie sind bestimmt erfahrungsgeschädigt, aber ich würde mich nicht dadurch beleidigt fühlen, wenn jemand zu mir sagt, dass ich eine heterosexuelle Frau bin, die auf Männer steht. Das findet bestimmt heutzutage auch irgendwer beleidigend. Weiß ich nicht, muss man alles so verkomplizieren, das ist mir too much.
Naja, also aus politischer Sicht ist es halt ein Werkzeug, ne, für Sichtbarkeit und für Schutz, also dass diese Menschen halt mehr gesehen werden. Ich weiß es nicht. Also wenn man jetzt die Finta-Person halt alle zu uns Frauen zählt, dann hätte man ja auch Frauen sagen können, Frauen und Männer. Aber offenbar geht's bei diesem Begriff um Sichtbarkeit. Hauptsächlich. Also, und Abgrenzung von Cis-Männern. Oh, halt,
also, ne? Nee, Schnurre, muss ich dir sagen, das ist wahrscheinlich wieder ein Konzept für deine Schnurre-Stadt. Das gäbe es in der Robo-Maus-City nicht. Also, ich habe von einem Arbeitskollegen kürzlich gehört, oder kürzlich, irgendwann mal letzten Herbst, dass an der Schule seiner Tochter 27 Möglichkeiten bestehen, als was man sich sieht. Also tut mir leid, das geht einfach zu weit.
Also ich finde die Idee dahinter, dass jeder selbst entscheiden darf, zu welchem Geschlecht er gehören möchte oder halt auch zu beiden, finde ich okay. Ich stecke nicht in dem Körper von jemandem anderen, von einer anderen Frau zum Beispiel, die sich eher männlich sieht. Ich kann die Gefühlswelt dieser Person nicht verstehen, aber ich kann durchaus verstehen, dass man das selbst entscheiden möchte. Ne? Das ist für mich völlig okay. Das gibt es tatsächlich auch in meiner Schnurrstadt. Aber jetzt nicht so ein Hin- und Herwechseln, heute bin ich Mann, morgen bin ich Frau.
Ja.
Wobei.
Nee.
Wobei. Vielleicht gibt es ja auch solche Leute.
Gibt es?
Ich weiß
gibt
es nicht.
Gibt es. Ich kenne eine Versicherungsmitarbeiterin und die sagt, es gibt wirklich Leute, die jedes Jahr, du darfst einmal im Jahr dein Geschlecht ändern, und es gibt Leute, die das mehrfach schon gemacht haben. Und dann musst du jedes Mal alles komplett neu anlegen, weil das dann für das System ein völlig neuer Mensch ist. Und da denke ich mir, das geht einfach zu weit mit der Freiheit. Tut mir leid, die Leute sind wirklich, finde ich teilweise, wirklich teilweise, ja, es gibt in jeder Geschlechtsform Durchgeknallte, aber das finde ich durchgeknallt. Wenn man jugendlich ist, okay, dann kann es sein, dass es 27 Farben gibt der Persönlichkeit, die man vielleicht heute so sieht, morgen so. Aber als erwachsener Mensch, jedes Jahr sein Geschlecht zu ändern, tut mir leid, das finde ich eigentlich eine Frechheit.
Also ich weiß nicht, ich verstehe es irgendwo, dass man diese Freiheit haben möchte, aber nee. Ob ich jetzt jedes Jahr mein Geschlecht wechseln würde, nee. Das ist halt auch ein Zeichen von, glaube ich, von einer Unsicherheit, die da in einem liegt.
Ja, dann, wenn man so unsicher ist, sollte man nicht die Freiheit haben, dass man das ändern darf. Da muss man in eine Behandlung und dann muss man sich mal erforschen und irgendwann sagen, so, das bin ich jetzt. Wobei ich dir ganz ehrlich sagen muss, Schnurre, es regt mich wirklich ein bisschen auf. Ich glaube nicht, dass die Menschen früher sich mit so etwas beschäftigt haben. Und es kann mir auch kein Mensch erzählen, dass ein Feldarbeiter, der den ganzen Tag Kartoffeln eingepflanzt hat, sich zwischen 27 flüssig wechselbaren Geschlechtern gefühlt hat. Das kann mir keiner erzählen.
Aber das ist ja bei den Flinter-Personen nicht so. Die zählen ja alle darunter. Ne? Also es ist ja ein Begriff für alle.
Aber warum werden dann da heterosexuelle Männer ausgeschlossen?
Weil es ein Schutzraum vor ihnen sein soll. Da geht es tatsächlich wieder um Sexismus und so weiter und so fort.
Aber das ist doch auch Sexismus, eine Gruppe auszuschließen.
Ja, aber es ist nun mal so in der Gesellschaft, dass die meiste Gefahr und die größte und auch die schlimmsten Gewalttaten immer von Männern ausgeführt werden.
Ja, gut, aber wer weiß, vielleicht haben die auch irgendwie drei Geschlechterempfindungen und träumen heimlich von irgendwas. Und also weiß ich nicht. Wenn man einen Schutzraum bilden will, dann muss der für jeden offen sein.
Naja, wenn sogar Kriminologen, ne, und das habe ich irgendwie in einem Bericht letztens gesehen, sagen, dass sie empfehlen, Frauen, ja, also einer der Kriminologen hat empfohlen, dass Frauen keine Beziehung mit Männern eingehen sollten.
Warum?
Weil die größte Gefahr von Männern aus dem sozialen Umfeld einer Frau besteht. Ob das körperliche Gewalt ist, sexuelle Gewalt, emotionale Gewalt, egal welche Gewalt vom Gen immer oder hauptsächlich von Männern aus dem eigenen Umfeld aus.
Aber Schnur, es gibt auch genug gemeine Frauen, ne? Also ich finde das, da muss ich jetzt meine Lanze auch brechen für die heterosexuellen Männer. Es gibt auch genug Frauen, die ein dreckiges Mundwerk haben. Und ich sag mal, Worte, ne, schneiden genauso wie ein Messer. Und Frauen kennen sich mit Worten gut aus. Also da muss ich wirklich sagen, das darauf zu reduzieren, finde ich nicht richtig.
Ja, aber hast du schon mal von einer Massenvergewaltigung von Frauen gehört, die einen Mann vergewaltigt haben? Hast du schon mal Femizid an einem Mann gehört? Ich weiß gar nicht, wie das dann bei einem Mann heißen würde. Gibt's nicht.
Ein Spermizid.
Männer, können zum Beispiel ganz schlecht mit Trennungen umgehen und deswegen entstehen Femizide. Frauen trennen sich einfach, die bringen die Männer nicht um. Es ist umgedreht.
Nur das ist auch eine kulturelle Frage. Ne? Ich sag mal, das, was du da jetzt angesprochen hast, die Fälle, von denen da berichtet wird, da habe ich noch nie gehört, ja, dass es da jetzt um die deutsche Kultur geht, in der das passiert ist.
Du meinst jetzt eine Massenvergewaltigung? Ja. Okay, aber in Deutschland gibt es am Tag 2 Femizide an Frauen. Und, pass auf, jetzt kommt's, Vergewaltigungen der Dunkelziffer am Tag viel, viel höher. Und das ist nicht ausländischen Männern. Das ist von allen Männern. Da sind auch deutsche Männer inkludiert. Und ich würde ganz ehrlich, nee.
Und wie viele Männer werden am Tag vergewaltigt oder geschlagen?
Wahrscheinlich viel, viel weniger.
Ja, wer weiß, Schnur. Ich finde einfach, ist schon auch, ja, ich weiß, dass es jetzt auch Stimmen geben muss für Leute, die nie eine Stimme hatten. Finde ich alles richtig. Ich finde aber nicht, dass man dadurch dann alles andere ausblenden sollte. Also weiß ich nicht. Das finde ich ist eine ganz, ich weiß, da haben wir uns jetzt hier in heißes Wasser begeben, vor allem ich. Aber ich finde wirklich, da muss es einen gesunden Mittelweg geben, der da gefunden wird. Ich finde, das nimmt einfach alles ein bisschen überhand. Also zum Beispiel, ja natürlich, ich sag zum Beispiel jetzt mal, wir ziehen ja 3 heterosexuelle Männer auf. Will ich, dass mein Kind automatisch stigmatisiert wird und von irgendwas ausgeschlossen wird, nur weil er ein heterosexueller weißer Mann ist? Nee, will ich nicht.
Nee, möchte ich auch nicht. Aber ich möchte meine Söhne auch dazu erziehen, dass sie genauso feministisch werden wie ich und zu Frauen gehen, die sichtbar machen, was ihnen geschieht und was ihnen passiert. Ganz einfach. Ein Mann, der sich nicht angesprochen fühlt, sagt zum Beispiel auch nicht, ach, wir sind nicht alle so. Ein Mann nimmt die Bedürfnisse einer Frau wahr und auch die Geschichte und Biografie und was ihr passiert ist und mindert das nicht mit so einer Argumentation von wegen, aber nicht alle Männer sind so.
Aber es gibt auch, aber Schnur, du hast auch bestimmt schon mal ein Date gehabt, wo der Mann gesagt hat, ihr Frauen, und dann hast du ganz bestimmt gesagt, so wie wir alle, nicht alle Frauen sind so.
Nö, guck mal, ich habe jetzt gerade mal gegoogelt, ne? Heute google ich mal. häusliche Gewalt am Tag gegen Frauen sind bekannt. 700 Fälle. Sexuelle Gewalttaten am Tag gegen Frauen, 140. Tötungsdelikte 1-2.
Ja, bei Männern, sage ich dir, würde es schon alleine deshalb geringer sein, weil es Männern viel peinlicher wäre, zur Polizei zu gehen und zu sagen, meine Frau verprügelt mich. Ich glaube, dass die Dunkelziffer, wenn wir das jetzt so nennen wollen, bei Männern viel höher ist, weil es denen einfach peinlich wäre und die das nicht melden.
Bei Männern ist der prozentuale Anteil bei 2,5% im Vergleich zu Frauen. Also 2,5% von 140 Fällen sexueller Gewalt.
Das ja, nur, weil Männer nicht zur Polizei gehen und das sagen würden. Ich finde.
Ja, aber Frauen gehen auch nicht zur Polizei und sagen das. Die Dunkelziffer ist ja viel, viel höher als die Zahlen, die hier stehen. Das ist ja nicht der, also das sind nicht alle Fälle. Es steht überall ein Plus dahinter. Ja. Also dass die Zahl eigentlich.
Aber Schnur, ich sag dir, und das haben wir auch schon mal besprochen, es gibt auch genug alleine schon verbale sexuelle Übergriffe von älteren Frauen auf junge Männer. Also, nee, weiß ich nicht, bin ich nicht mit einverstanden. Ich finde, es gibt auch genug Diskriminierung in andere Richtungen. Also, nee. Nee, da muss ich dir sagen, das wäre in der Robomausstadt definitiv anders.
Ja, nee, bei mir wäre das okay. Also, für mich zählt ja der Mensch und nicht, wie er sich bezeichnet, welches Geschlecht er sich sieht, da bin ich ganz, ganz, ganz offen. Wobei ich bei Cis-Männern, die müssten, glaube ich, einen Test machen, um in die Schnurrstadt einzuziehen. Da wird erstmal so ein Test, weißt du, so ein schriftlicher Test gemacht und dann ein psychologischer Test, ob die überhaupt geeignet sind für die Schnurrstadt.
Weiß ich nicht. Also ich war ja zum Beispiel heute Morgen, ne, wegen meiner Brillenrückgabe beim Optiker. Und die Person, mit der ich die Brille, die am Ende genauso falsch war, wie ich das befürchtet hatte, schon lange bevor sie angefertigt war, ist eine Frau. Und die hat sich mit einem Wortschwall rausgeredet, zu nichts gestanden, sich nicht entschuldigt und tut mir leid. Das, finde ich, ist auch ein irgendwie unfairer Vorteil, den charakterschwache Frauen bis hin zu böse Frauen auch haben, dass die immer erstmal im Zweifel trotzdem die Fürsprache bekommen, weil sie das schwächere Geschlecht sind. Es gibt nämlich genug charakterschwache und auch böse Frauen, genauso wie Männer. Das kann man nicht über einen Kamm scheren. Deshalb finde ich auch nicht, dass automatisch die heterosexuellen Männer von einem Schutzraum ausgeschlossen sein sollten.
Ich schon.
Schnuche.
Also mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich finde schon, dass die ausgeschlossen
werden. Ja, wir sehen das wirklich sehr, sehr verschieden.
Und ein feministischer Mann würde mir zustimmen. Der würde sagen, ja, du hast recht. Ich möchte gar nicht in euren Schutzraum. Weil der gehört euch.
Ich finde das sehr schwierig, diese Debatte, weil zum Beispiel, wo ist denn die Grenze? Es soll Frauenparkplätze geben. Frauen sollen frei haben, während sie ihre Tage haben. Aber sie sollen trotzdem genauso behandelt werden wie Männer. Also irgendwo muss es doch dann da eine Balance geben.
Welche Frauen wollen dann während ihrer Menstruation frei haben?
Ich habe in Social Media, das hat ein feministischer Mann gefordert, Schnurre, das wird dir gefallen, dass die armen Frauen während ihrer Periode eigentlich verdient hätten, weil die ja so viel bluten und leiden, dass sie da frei haben sollten eine Woche. Da muss ich sagen, es ist zwar nett gemeint, aber das macht wieder eine Debatte auf, wo ich verstehen kann, wenn dann Männer sagen, dann finde ich das aber nicht fair, wenn beide gleich für diese Leistung bezahlt werden.
Also ich schon. Ich meine, wir werden für unsere Care-Arbeit nicht bezahlt. Wir werden für unsere komplette Care-Arbeit nicht bezahlt. Wir werden nicht für die Hausarbeit bezahlt. Wir werden nicht für die Kindererziehung bezahlt. Wir werden für nichts bezahlt. Also da finde ich so eine Woche, wenn ich meine Tage habe, Freizeit, gar nicht so schlecht. Als
ja, das ist jetzt, wir reden jetzt vom Haushalt nur, aber ich meine, zwei Leute sind in einem Bürojob. Und die eine Person kriegt, nur weil sie eine Frau ist, jeden Monat eine Woche frei, aber dasselbe Gehalt. Findest du das wirklich richtig?
Ja, ist eine gute Aufwandsentschädigung. Es ist einfach eine gute Aufwandsentschädigung. Und gerade während meiner Tage, ne, da habe ich Rückenschmerzen, da blute ich wie ein aufgeschlitztes Schwein. Weißt du, da habe ich Kopfschmerzen, da fühle ich mich leidlich, da möchte ich nicht in die Welt hinaus. Diese ganze Scheiße, die wir da durchmachen, ja. Ein Mann kann sich das gar nicht vorstellen. Der würde sofort heulend zum Arzt rennen, wenn der da aus seinem Pipi mal eine Woche draus blutet. Das könnten die gar nicht wegstecken, diese Schmerzen, die man da teilweise erleidet. Nö, also stopp. Also Schnorrehausen, das wird ein Gesetz, was ich einführe, ne?
Ja, oh Gott.
Eine Woche während der Menstruation.
Nee, also ich mein's nicht böse, nee, ich bin selber eine Frau, aber das fände ich nicht richtig. Nee, muss ich ganz ehrlich sagen, also wir übertreiben heutzutage. Da habe ich letztens einen ganz tollen Begriff gehört, ich habe ihn aber vergessen, aber da ging es halt um diese notorische, chronische Überempfindlichkeit unserer heutigen Gesellschaft. Ja, für manche Sachen muss Sensibilität geschaffen werden, keine Frage. Aber wir sind wirklich in unserer Gesellschaft aktuell chronisch überempfindlich.
In meinem Kopf habe ich schon eine Flagge entwickelt.
Für dich oder für mich?
Für mich. Freizeit während der Menstruation.
Ja. Ist klar, Storre. Nee. Also, nee. Ich hab nichts gegen irgendwen, ja. Aber ich finde, also wenn man sagt, gleiches Recht für alle, muss das auch für alle gelten. Punkt.
Es kann aber nicht gleiches Recht für alle gelten, weil Männer nun mal nicht daraus bluten.
Ja, da können sie ja nichts dafür. Das ist ja total unfair. Du kannst doch nicht sagen, weil du jetzt als Mann geboren bist, bist du ausgeschlossen. Doch. Da kann doch keiner was dafür.
Doch. Bin ich eiskalt. Doch. Das ist, in meiner Welt finde ich das gut. Ich mag die Idee. Wie hieß der Feminist? Dem muss ich folgen.
Du glaubst doch nicht, dass ich mir das gemerkt oder geliked habe. Also da habe ich nur den Kopf geschüttelt und weitergeklickt. Also... Das geht mir zu weit. Weiß ich nicht. Also da, finde ich, haben wir wirklich andere Probleme. Zum Beispiel, dass unsere Gesellschaft altert und dass es ganz viele alte Menschen gibt, die einsam sind. Einsam, nicht alleine. Und dass die zum Beispiel einfach mal ein bisschen jemanden bräuchten, der sich da hinwendet. Sowas fände ich mal wichtig und nicht 27 flüssig verschiebbare Geschlechter zu erschaffen, sondern sich vielleicht mal mit realen Problemen unserer Gesellschaft auseinanderzusetzen oder mit Kindern, die kein Pausenbrot haben. Gibt's leider auch in Deutschland genug von. Also weiß ich nicht. So reale Probleme statt so Feenstaub-Ideen.
Ja, aber um sich mit alten Menschen zu beschäftigen, da ist halt auch einfach nicht jeder für gemacht, ne? Also, das ist ja...
Es soll ja nicht zum Wickeln jemand kommen, sondern was vorlesen, keine Ahnung. Mal mit den Kindern im Altenheim zu Besuch gehen. Irgendwie sowas. Mal mit jemandem spazieren gehen. Es braucht auch einfach vielleicht mal jeder jemanden, der einem zuhört. Was ist denn daran, also das ist, ich bin ja selber, also ich ekle mich vor sehr vielem. Ich würde auch mich nicht freiwillig zum Wickeldienst melden. Aber irgendwie da mal so zum Vorlesen zu gehen, warum nicht? Also, sowas wäre mal ein reales Problem, das man angehen muss. Und nicht überlegen, ob es jetzt noch ein 28. mögliches Geschlecht gibt, als dass man sich heute fühlen kann mit 14 Jahren.
Ja, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Also, ich finde ja auch, und ich hatte schon mal lange drüber nachgedacht, diesen sozialen Dienst, den viele machen, den sollte einfach jeder in seinem Leben mindestens einmal gemacht haben. Ein Jahr in einer sozialen Einrichtung arbeiten. Das würde halt auch die Pflege etwas entlasten. Also das muss ja jetzt nicht unbedingt alte Leute sein, das kann auch im Kinderheim sein oder irgendeine soziale Aufgabe ein Jahr lang. Und dann, pass auf, jetzt kommt's, gibt's noch ein zweites Jahr, wo man eine ökologische Arbeit vollrichten soll. Also im Umweltschutz, bei der Müllabfuhr oder Landschaftsgartengestaltung. Also irgendwas, wo man tatsächlich auch was für die Umwelt, was Positives tut. Das fände ich
ja,
gut.
Ja, bin ich bei dir, Schnur.
Das würde es in Schnurhausen geben.
Ja, auch, dass man in der Schule halt mal praktische Sachen lernt, wie lege ich Geld richtig an? Ja, zum Beispiel, sich mal ein bisschen mit Aktien, mit ETFs zu beschäftigen, sich mal mit Haushaltsführung zu beschäftigen. Weißt du, wie mache ich Wäsche von mir aus? Wie backe ich einen Pfannkuchen? Früher gab es das. Warum gibt es das nicht mehr, dass es mal ein paar Unterrichtsstunden gibt, die wirklich die Leute aufs echte Leben vorbereiten?
Also bei den Jungs in der Schule gibt es sowas. Die haben Hauswirtschaft als Unterrichtsfach.
Ja, mega cool. Und was machen die da so?
Ich glaube, die kochen da auch, aber die lernen auch Wäsche waschen und zusammenlegen.
Cool.
Und sowas. Also,
cool.
Ich glaube, das reißt da alles so an, was die Hauswirtschaft angeht. Was natürlich.
Aber warum gibt es das in eurer Schulform und bei Niki gibt es das zum Beispiel nicht?
Das weiß ich nicht. Vielleicht ist das auch noch schulabhängig. Gibt ja auch einen Haufen Fächer bei Niki an der Schule, die es bei meinen Jungs nicht gibt.
Ja, aber heißt das dann, dass die Kinder, je nachdem an welche Schulform sie geschickt werden, auf ein bestimmtes Leben vorbereitet werden?
Kann sein. Also die haben ja an der Schule auch Programmierung. Also die lernen auch, wie man am Computer Sachen programmiert, was ich auch mega toll finde. Ich meine heutzutage die ganze Technik, da sollte man sich halt auch mit auskennen.
Ja, da werden ja deine Jungs dann aufs praktische Leben viel besser vorbereitet als meiner.
Das schreibt sich die Schule tatsächlich auch auf die Fahne. Also die haben auch ganz mit ganz vielen regionalen Betrieben, stehen die in Kontakt, wenn es dann um die Praktikas geht in der 8. Klasse. Dann werden die alle schön in die regionalen Betriebe untergebracht.
Das ist richtig cool.
Ja, finde ich auch. Also das ist jetzt auch eine, wie heißt das? Integrative Schule. Also da wir sind ja auch alle Kinder zusammen mit Lernbehinderungen, ausländische Kinder. Also es ist so eine, da wird halt jeder ins Klassensystem involviert. Finde ich auch ganz toll.
Finde ich richtig toll. Ja, mega.
Also ich mag das auch. Die haben auch jeden Montag haben die so AGs, wo die unterschiedliche Sachen machen können, von Schwimmen über Theater, Tanz, alles Mögliche. Finde ich cool. Hatten wir früher an der Schule auch.
Ja, super. Also wir hatten in der Grundschule, gab es noch so eine Schulküche, wo wir auch so Hauswirtschaftslehre hatten. Aber dann auf dem Gymnasium hatten wir das auch nicht. Also ich habe das Learning by Doing gelernt, als ich dann sukzessive zu Hause allein gelassen wurde.
Ich hatte keine Hauswirtschaft.
Nie?
Nee, hatte ich nicht in der Schule.
Okay.
Ich hatte dafür dann Psychologie.
Ja, das ist auch cool. Oder ist das eigentlich langweilig und man stellt sich das nur spannend vor?
Also es ist schon sehr trocken, aber auch spannend. Man muss Interesse daran haben, um daran Freude zu haben.
Ja, also ich erforsche ja die menschlichen Beweg- und Abgründe gern aus der Ferne, finde aber auch faszinierend, also es gibt ja auch wirklich, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber es gibt ja auch genug Psychotherapeuten und sicher auch Psychiater, die eigentlich gar kein Händchen für Menschen haben. Und da denke ich mir halt, es genügt bei diesem Job nicht, nur die Theorie zu beherrschen. Es gibt einfach so Jobs, da muss man auch menschlich für gemacht sein. Weißt du? Und ich glaube, dass nur Numerus Clausus da keine Aussage drüber treffen kann, ob jemand ein guter Psychotherapeut oder Psychiater wird. Ich finde, da müsste es auch einen Persönlichkeitstest geben.
Ja, definitiv. Also auch, ich glaube halt, so ein Psychologe, also ein richtig guter, hat in seinem Leben auch schon viel Scheiße erfahren, ne? Also der hat halt auch, der kann sich so reinfühlen. Also als ich da in der Tagesklinik war, hatte ich bei einigen das Gefühl, dass ich mit meinem Schicksalsschlag die Psychologinnen hauptsächlich eher getriggert habe und die zu sehr mit mir gelitten haben. Was ich ja in so der Situation eigentlich nicht brauchte. Ich brauchte ja eigentlich Erhalt, was meine private Psychologin, also mit der ich 1:1 gearbeitet habe, bieten konnte. Aber bei dem Rest hatte ich immer das Gefühl, ich überfordere sie eher. Und da hätte ich mir halt mehr Erfahrung gewünscht. Nicht, dass die das selbst erleiden müssen, sondern halt einfach auch mit den Themen sich auseinandersetzen, mit den Leuten, die da hinkommen. Und wenn ich da vor einer 25-Jährigen, die gerade das Studium beendet hat, mit der rede, als über 40-Jährige, die ist ja gar nicht in meiner Base, also die weiß ja gar nicht, was ich
so erlebt habe. Schwierig, ja.
So, oder ich fand auch die Gespräche mit den Männern produktiver am Ende, also mit den männlichen Therapeuten, als mit den weiblichen.
Warum?
Ich weiß es nicht, ob es rationaler war oder es einfach theoretischer war. Also die haben mir halt einfach von Grund auf erklärt, warum ich so fühle, wie ich fühle. Die haben da kein Hackmeck, irgendwelche Spielchen draus gemacht. Hier, wir schreiben jetzt mal alles auf, was so durch den Kopf geht und das hilft dann. Nee, da ging es tatsächlich eher so ein bisschen so in die Tiefe zu gehen und die Tiefenpsychologie. Und das hat mehr geholfen, fand ich. Die waren da pragmatischer, kann man sagen, ja.
Ja, das kann ich verstehen, Schnur. Finde ich sehr interessant. Ja, ist schwierig, ne, ohne Lebenserfahrung da in dem Job zu arbeiten, absolut.
Aber es ist auch bei vielen anderen Berufen so. Also wie viele Krankenschwestern in der Pflege arbeiten, die extrem überbelastet sind und diesen Druck nicht aushalten, der da einfach stattfindet. Wie oft ich in meiner Ausbildung oder auch später Gewalt an Bewohnern gesehen habe von irgendwelchen alten Pflegerinnen, wo ich mir gedacht habe, ey, dann geh doch einfach in Rente. Wenn du damit nicht mehr umgehen kannst, dann geh einfach. Dann hol dich aus diesem System raus und lass die Menschen in Ruhe sein. Ich hatte ja mal einen Fall, da bin ich richtig bis zur Hausleitung gegangen, weil ich das nicht mehr ertragen habe, wie diese Person mit den Bewohnern umgegangen ist. Und da hätte ich mir auch gewünscht, dass es da alle 5 Jahre mal so einen psychologischen Test gibt. Ist die Person überhaupt noch geeignet?
Das stimmt. Ja, so wie bei Piloten auch. Die müssen auch einmal im Jahr ihre Tauglichkeit nachweisen.
Ja. Ganz genau. Ich meine, dass die Pflege überlastet ist und dass da eigentlich an anderer Stelle angefangen werden muss, um die Menschen zu entlasten, ist völlig klar. Aber es gibt halt, ja, ich würd mir das halt einfach wünschen.
Nore, jetzt sag mir mal, hast du auch, wie viele Leute in Deutschland, mitgefiebert bei dem Wahl?
Bei dem Wahl?
Hast du es gar nicht mitgekriegt?
Nee. In meiner Seifenblase lasse ich oft die Welt einfach draußen. Was ist mit dem Wal passiert?
Na, da war doch in der Ostsee, Nordsee, hier in Deutschland war doch so ein Buckelwal, der ständig wieder auf irgendeine Sandbank aufgelaufen ist. Da war doch ein riesen Livestream und alles Mögliche. Okay, du hast es gar nicht nachverfolgt. Ich habe es auch kaum verfolgt, aber das hat ja Deutschland geeint, ne?
Die Rettung des Wales.
Ja, warte, ich gucke jetzt mal, was hier aktuell ist. Er hat jetzt schon einen Namen, Timmy.
Timmy, der Buckelwal.
Wahlrettung im Live-Ticker. An Timmy wird wieder gearbeitet, Bild-Zeitung. Nun soll Tierärztin aus Hessen helfen. Da war doch auch dieser Marc-Robert Lehmann schon am Start. Und ich habe das Gefühl, der Wal, der will eigentlich nicht mehr. Jetzt soll Timmy ein Korsett bekommen. Ach du meine Güte. Okay, Schnur, finde ich aber witzig, dass du dich da gar nicht mit beschäftigt hast. Ich habe mich kaum damit beschäftigt. Weil ich mir halt denke, so da merkt man halt, wie die Leute das wirklich mal brauchen, dass es mal einfach gute Nachrichten gibt. Weißt du?
Ja, oder Nachrichten, die halt von den wirklichen Problemen der Welt ablenken, ne?
Ja, ja, und da denke ich mir, da wäre mal eine Zeitung angebracht, wo es nur gute Nachrichten gibt.
Eine Sunshine-Zeitung.
Ja, genau, so Radio Sonnenschein. Das ist der Sender, wo es nur gute Nachrichten gibt. Könntest du bei einer Beschwerde-Hotline arbeiten?
Ich würde den Leuten ja nur geben, was die wollen. Also wenn die bei mir anrufen und sagen, die möchten gerne ihr Geld zurück, dann würde ich sagen, ja, na klar.
Wirklich? Wieso das denn? Vielleicht haben die gar nicht das Geld zurückverdient.
Woran macht man das denn fest?
Naja, sind die richtigen Schritte eingehalten worden? Prüfen, ist das ein schwieriger Kunde, der das schon öfter abgezogen hat? Keine Ahnung. Also da gibt es ja schon Kriterien, wo man sagen würde, ja okay oder nicht okay. Also du wärst eher so der Typ Konfliktvermeidungsschnur.
Nee, es geht nicht um Konfliktvermeidung. Ich wäre eher so pro Kunden.
Also aber so wie die Kunden heutzutage drauf sind, ist das auch vielleicht nicht die beste Art und Weise. Also heute habe ich noch in der Stadt beim Bäcker gestanden und da ist ja Fußgängerzone, ne? Also so verkehrsberuhigter Bereich, irgendwie 10 km/h darfst du fahren. Und selbst da schaffen die Leute das, an einer Kreuzung mit 3 möglichen Richtungen, sich fast ineinander zu verkeilen mit den Autos und sich mit offenen Fenstern anzuschreien, um den ganzen Verkehr dann aufzuhalten. Da frage ich mich, was gibt's bei 10 km/h zu streiten? Also, brandgefährlich zu sagen, ich bin pro Kunde, weiß ich nicht, Schnur.
Ja, ich weiß es halt auch nicht. Es wäre kein Job, den ich machen könnte, ne? Also, da würde eine Frau am Telefon heulen und ich würde der noch Zuschläge zahlen. Einfach, weil ich zu sensibel für sowas bin. Also, das wäre kein Job, den ich tun könnte.
Ich habe mich heute noch daran erinnert, dass ich mal ein Vorstellungsgespräch hatte bei einer Firma, die macht unter anderem Parkschranken und Parkautomaten. Und dann hätte ich die französische Hotline bedienen sollen für die Beschwerden von Leuten über diese Parkschranken und Parkautomaten. Da muss ich dir ganz ehrlich sagen, dann wärst du ja den ganzen Tag auf Französisch angeschrien worden. Dass der Parkautomat nicht funktioniert, dass die Schranke nicht funktioniert, die Schranke ist mir auf die Motorhaube geknallt. Nee. Also, da habe ich gesagt, tut mir leid, ich will in meinem Leben nur gute Vibes. Weißt du, wenn es noch irgendwie um Geld zurückgeht, kannst du ja nochmal diversifizieren, aber du sitzt, sage ich jetzt mal, irgendwo 300 Kilometer entfernt und jemand schreit dich auf Französisch aus einem Parkhaus an, was willst du denn da machen?
Aber was ich lustig finde, ich würde gerne Beschwerden über Kondome entgegennehmen.
Wieso das denn?
Ich glaube, oder kaputtes Sexspielzeug. Ich glaube, da einfach lustige Storys bei rumkommen.
OMG und ekelhafte Storys. Schnurre. Hör mal, ich glaube wirklich, das, was man in den Medizinserien sieht, ist kein Mist, ne? Dass die Leute sich da Glühbirnen reinstecken und alles Mögliche und sich dann wundern. Wo ich mich wirklich frage, ja, wie kommt man auf sowas? Wenn ich jetzt überlege, wie würde sich eine Glühbirne in meiner anfühlen, dann würde ich mir ein Sexspielzeug kaufen, das so geformt ist. Aber ich nehme doch nicht die Glühbirne selbst. Wie kommt man auf so etwas?
Also ich glaube ja, dass da auch viel immer Alkohol und Drogen im Spiel sind. Das macht doch ein normal denkender Mensch nicht.
Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es ja auch ein Fetisch, lebe gefährlich und steck dir Sachen aus Glas und Draht in die Mumu. Ich weiß es nicht. Aber da gibt es so Ideen, auf die Leute offenbar kommen. Jedenfalls, wenn man Grey's Anatomy Glauben schenkt, wo man sich doch wirklich fragen muss, hat der den Knall nicht gehört?
Oh nee, aber nee. Oh.
Ich meine ja nur, oder Flaschen und Gurken und keine Ahnung, ich will das gar nicht wissen, was da alles gefunden wird.
Ja, solange da kein Fahrrad drinne steckt.
Also in der Robomausstadt wäre es ja auch so, ne? Selbstverschuldete Unfälle, die haben in der Notaufnahme keine Priorität.
Und wer entscheidet dann, was selbst verschuldet war und was nicht?
Eine Glühbirne in der Mumu geht auf jeden Fall, muss sich anstellen hinter, ich bin angeschossen worden.
Ich bin da einfach draufgefallen, Herr Arzt.
Ja, genau, weißt du? Also nee, Schnurre. Nee, es gibt einfach so Dinge, die sind wirklich der menschlichen Idiotie geschuldet, wo ich mich auch manchmal wirklich frage, ne? Also wenn man auf einen Becher, wo heißer Kaffee drin ist, draufschreibt, Vorsicht, heißer Kaffee. dann haben wir irgendwas in unserer Gesellschaft falsch gemacht.
Ja, ich meine, man muss ja auch auf Zigaretten drauf schreiben, dieses Produkt macht impotent. Oder gefährdet ihre Schwangerschaft.
Hör mal, Schnur, apropos impotent. Würdest du deinem Partner erlauben, beziehungsweise ihn dazu auffordern, sich sterilisieren zu lassen? Würdest du da nicht denken, daher rührt jetzt meine Frage, wenn Leute mir sowas erzählen, würdest du da nicht denken, das ist ein Freifahrtschein?
Für den Mann oder für die Frau?
Für den Mann. Wenn nichts mehr schief gehen kann, meinst du nicht? Da würde ich in der besten Beziehung, also ich muss dir sagen, ich würde das nicht wollen, dass der Pinguin anfängt, mit Platzpatronen zu schießen.
Das ist eine gute Frage.
Finde ich ganz gefährlich, weil ganz ehrlich, es gibt Männer, die machen sich ja auch ohne diese Vasektomie schon wenig Gedanken bis gar keine über die Verhütung. Und wenn die wissen, es kann nichts passieren, ja, dann aber hallo.
Also mir wäre das eigentlich egal, der soll selber über seinen Körper entscheiden. Und ob der sich nun da unten was durchschneiden lässt oder nicht, Fremdgeher sind Fremdgeher. Also ob der nun mit Platzpatronen schießt oder nicht. Also wenn er fremdgehen will, dann geht er fremd.
Gelegenheit macht Diebe, Schnur. Und ich muss auch sagen, ich glaube, die wenigsten Männer kommen von selbst drauf auf diese OP. Ich würde jetzt mal sagen, ja, statistisch gesehen, dass es mindestens 90% von der Frau ausgeht, die sagt, ich will keine Kinder mehr, du lässt das da unten jetzt, weiß nicht, was man da macht. Kappe die Verbindung. Und da frage ich mich wirklich an der Stelle der Frau, also da muss man ja schon wirklich ein blindes Gottvertrauen in seinen Partner haben. Und ich glaube, und das meine ich jetzt auch nicht böse, an die heterosexuellen Männer, ich habe ja eben eine Lanze für euch gebrochen, meine Lieben, aber Gelegenheit macht Liebe.
Also glaubst du umgedreht, wenn eine Frau sich sterilisieren lässt, dass die dann auch eher fremdgehen würde?
Nee, ich glaube, bei Frauen, wenn die das machen, ist wirklich das allerwichtigste Ziel, ich will keine Kinder mehr. Und bei einem Mann ist es aber so, ich glaube schon, also ich kenne jemanden, der diese Prozedur hat machen lassen und die Person hat behauptet, sie fühle sich dadurch nicht unmännlicher. Aber das halte ich ehrlich gesagt für eine Lüge. Also ist es denn nicht so, wenn ich mir vorstelle, ich wäre ein Mann, einfach das Wissen, dass man könnte, das gibt einem doch schon irgendwie ein Gefühl von Männlichkeit, oder nicht?
Also bei Hunden, ne? Der Vergleich ist jetzt weit hergeholt, aber da habe ich halt den Vergleich, weil ich habe ja meinen Hund, den ich damals hatte, kastrieren lassen. Der wurde dann auf jeden Fall ruhiger und entspannter. Vorher hat er immer jeden anderen Rüden angekläfft und Konkurrenz gesehen. Und als der dann kastriert war, nicht. Ich weiß nur nicht, ob es bei Menschen auch so ist. Ist diese Person ruhiger geworden?
Ja, doch, warte, da kann ich... Nee, da kann ich dir was zu sagen, weil das habe ich gestern noch im Fernsehen tatsächlich gesehen, in einer meiner Sendungen. Da hat nämlich jemand das auch, also auf Aufforderung seiner Frau, nach 4 Kindern machen sollen und hat den Arzt genau das gefragt. Und der Arzt hat gesagt, bei Hunden nimmt man den Hoden raus, der ja die Hormone produziert. Das macht man aber beim Mann nicht. Der Mann behält seine Hoden, da wird nur diese Verbindung gekappt. Das macht den Mann also nicht ruhiger und weniger streunen, sondern das ist eine andere Prozedur. Und zum Beispiel gibt es ja bei Hunden auch, das haben wir ja, glaube ich, bei Sex and the City gelernt, Hodenimplantate, ne? Damit der Hund sich nicht so unmännlich fühlt.
Echt? Oh mein Gott.
Ja, in verschiedenen Größen.
Oh mein Gott.
Ja, ich meine, für viele Leute ist ja ein Hund ein Kinderersatz. Hodenimplantat. Ach, nur apropos Hodenimplantat. Ich google das jetzt mal gerade. Wenn Herrchen dem Hund Hodenimplantate spendiert. Ja, Kunstklöten kosten je nach Qualität zwischen 90 bis 400 Euro pro Paar.
Ja, also die Person muss ihren Hund wirklich lieben.
Schnur, jetzt mal apropos Hoden, aber nicht mit Hund. Ich habe mir letztens überlegt, wenn ich jetzt alleine mit Nikolai wäre, dann könnte ich mir vorstellen, du wirst überrascht sein, über eine Samenbank noch mal ein eigenes Baby zu kriegen.
Wann geht's los? Wann fahren wir los?
Schön, dass du einverstanden bist, Schnur. Ja.
Ja.
Also, weißt du, ich habe mich nämlich informiert, das ist in Deutschland nicht illegal. Das kostet so, ich sag mal, so rund 2000 Euro, wenn es beim ersten Anlauf klappt. Und ich habe auch schon mal nachgelesen, es gibt halt keinen Katalog, indem du jetzt jemanden aussuchen kannst, aber da stehen halt so Merkmale, Hobbys. Ich weiß, ich bin jetzt noch nicht tiefer eingetaucht. Aber ich finde tatsächlich die Idee, dass man als Frau hingeht und ohne einen Vater, ohne Mann, der mitreden muss und kann und was weiß ich, ein Kind zu kriegen, finde ich total super.
Denkst auf jeden Fall noch drüber nach. Pinguin, wenn du das hörst, bitte mach ihr ein Baby. Ein Mädchen, blondes Haar. Eigenschaften von Madeline, von dir vielleicht. Ja, das Händchen für Geld, wobei das hast du ja auch.
Psychotennis mit Robomaus. Ja, aber Schnur, ja, das ist aber so eine Sache. Mit dem Pinguin zum Beispiel wäre ich jetzt eher so, oder bin ich eher auf der Welle so Leben genießen, Niki großziehen und am Häuschen basteln. So, ich sag mal, ein Baby ist ja nun mal für eine Beziehung. Und auch da lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster und sage zu 80-90% kein Gewinn. Weil, ne, wir kennen die Probleme. Das Baby rückt in den Vordergrund, der Mann rückt in den Hintergrund. In der Regel kümmert sich die Frau, weil sie nun mal einfach die Mutter ist. Es ist ja nun mal in uns so veranlagt, das ist nicht sexistisch, denke ich. Es ist für eine Beziehung, es ist kein Gewinn. Tut mir leid, man stellt sich das ganz romantisch vor. Es kann ja auch so sein. Es wäre auch in unserem Fall ein Kind der Liebe, keine Frage. Trotzdem rücken dann Dinge wie Zweisamkeit und Zukunft einfach in weite Ferne. Das wäre für mich wirklich nur eine Option, wenn es keinen Pinguin gäbe, nur mich und Nikolai, und das wäre dann nur unser Baby. Niemand redet mit, weißt du?
Okay, Pinguin, verpiss dich.
Oh, der Kleine.
Nein, Spaß. Jure,
ich sag ja nur, das wäre wirklich was. Also da muss ich auch sagen, liebe Mädels, die ihr das hört und eure Uhr tickt lauter, ihr braucht dafür keinen Mann. Ganz ehrlich, in aller Regel hilft der Mann dabei nicht. Es ist nicht böse gemeint, es ist einfach so.
Aber warum kannst du nicht einfach mit dem Pinguin?
Der ist zu alt. Also, er ist nicht für mich zu alt, aber ich glaube, wenn du eine bestimmte Anzahl von Jahrzehnten noch nie auch nur annähernd damit zu tun hattest, ein Baby großzuziehen, dann kannst du dir gar nicht vorstellen, wie sehr dich dieser winzige Mensch vereinnahmt und deine Partnerin vereinnahmt und wie wenig man schläft. Und nee, das sind ja Jahre, wo die Beziehung ganz klar zurückgestellt ist. Und das wird auf Social Media nicht so dargestellt, weil es natürlich auch ein schönes Bild ist. Aber es ist einfach so.
Das stimmt und das passt gut zu dem Thema, worüber ich letzte Woche nachgedacht habe. Ich habe mich gefragt, wer ich eigentlich bin, abgesehen von meiner Mutterrolle, von meiner besten Freundinnenrolle, von meiner Tochterrolle. Wer bin ich eigentlich, wenn all diese Bereiche, in denen man ja funktioniert, Dinge macht, wer bin ich dann eigentlich noch? Wer bin ich in mir selbst.
Und hast du deine Antwort gefunden, Schnur?
Also, ich habe so zurückgedacht in meinem Leben, wann ich wirklich ich selbst war. Und das war vor den Kindern. Also, bevor ich hierher gezogen bin in unsere Stadt, da war ich noch ich selbst. Da war ich freiheitsliebend, kreativ. Ich habe gemacht, worauf ich Lust hatte. Und ich sehne mich jetzt aufgrund des Umstandes, dass der Vater der Jungs jetzt endlich auszieht, sehne ich mich auch wieder nach dieser Person, weil die hatte ich verloren. Ich habe diese Person völlig verloren. Den Mut, den ich damals hatte, die Intuition, die ich damals hatte, die Freiheit, die ich damals hatte, das habe ich alles verloren. Das hat irgendwie wie Winterschlaf in mir gehalten.
Denkst du, das liegt an deinem Ex-Partner?
Ich glaube, es liegt daran, dass ich mich sehr angepasst habe. Also ich will ihm nicht die Schuld daran geben. Also ich habe mich sehr angepasst und viele Dinge hingenommen, die ich hätte damals zum Beispiel überhaupt nicht hingenommen. Mhm. So, ich habe mich eingesperrt, dann wie gesagt der schlimme Schicksalsschlag. Das spielt ja alles, spielt ja damit rein. Das ist ja nicht nur die Beziehung gewesen, sondern dieses alles, was in den letzten 16 Jahren passiert ist, ja, hat mich extrem verändert und mir einen Teil meines Wesens genommen. Das ist verrückt. Ich bezeichne das jetzt tatsächlich als eine Art Bären. Ich habe dir auch von meinem Traum erzählt, mit der Bären, die ganze Zeit in mir geruht hat und jetzt langsam wieder rausbricht. Auch zum Beispiel, dass mein Mut wieder zurückkommt. Ne? Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel, ich habe jahrelang Angst vom Zahnarzt gehabt. So, und jetzt habe ich den Mut, wieder zum Zahnarzt zu gehen. Also ich meine, wir haben ja ganz tolle Zahnärzte, ne? Und auch ganz tolle Schwestern. Liebe Grüße gehen raus an Dr. B und Dr. N. Aber das ist zum Beispiel ein Beweis dafür, mein Mut kommt schon mal wieder. So, das heißt, ich muss jetzt einfach wieder daran arbeiten, die Intuition wieder zu bekommen und die Freiheit wieder zu bekommen, also mehr rauszugehen. Ich war früher so oft draußen. Gut, da hatte ich auch einen Hund. Deswegen wünsche ich mir ja auch wieder einen, damit ich wieder mehr rausgehen kann, mehr an die frische Luft. Ich meine, das kann man auch ohne Hund, aber mit Hund macht es mehr Spaß. Daran möchte ich auf jeden Fall die nächste Zeit arbeiten, damit ich wieder ich werde. Und nicht mehr nur Mutter, beste Freundin, Tochter, all die Rollen, die man so hat, ne, die einem auferlegt werden oder die man sich aussucht, so damit ich auch wieder Isa sein kann. Da habe ich viel drüber nachgedacht.
Ja, das verstehe ich nur.
Es hat mich wirklich auch traurig gemacht, dass ich mich so ein Stück weit verloren habe. Und ich glaube, dass das vielen Frauen so geht. Ich habe mich auch verwahrlost, ne? Also ich habe zugenommen, meine Zähne nicht gemacht. Ich bin manchmal mit fettigen Haaren, weil ich keine Zeit hatte, rausgegangen auf die Straße. So, also, und emotional bin ich auch verwahrlost. Also klar, die Liebe zu meinen Kindern, die ist unabreißbar und auch zu meinen Freunden und so, aber so die Selbstliebe zu mir selbst, die habe ich völlig verloren. Da habe ich wirklich geweint, als ich festgestellt habe, ist, dass ich mich auf diesem Prozess oder in diesem Weg verlaufen oder verloren habe. Und ich habe entschieden, ich will mich wiederfinden.
Ja, das ist auf jeden Fall ein gutes Vorhaben, Schnurre.
Ja, aber es hat mich traurig gemacht, weil ich halt auch so, also ich habe nicht nur um mich geweint, sondern ich habe auch um die ganzen anderen Frauen, denen es auch so geht, geweint, die sich so ein bisschen verloren haben und ja.
Ja, also ich habe ja da viel Kontakt über das Thema mit meinen Leserinnen und gerade auch so mit diesem Sei-dein-Gast-Konzept, was ich ja jetzt den Leuten näher bringen möchte, schreiben mir viele, dass sie gar nicht mehr wissen, was ihnen gut tut und dass sie sich verloren haben. Eine Leserin will zum Beispiel nicht mal bei ihrem Namen genannt werden, weil sie sich halt gar nicht so sieht. Und da gibt es, glaube ich, dann zwei Möglichkeiten. Entweder du bist ein Mensch, der, ja, und da finde ich noch nicht so die richtigen Worte, aber ganz, ganz platt gesagt bist du entweder ein Mensch, der sich wiederfinden kann, oder du bist so sehr in dir gefangen, und auch das gibt es leider, dass der Zug, ich will nicht sagen abgefahren ist, aber ich glaube, da gibt es Schranken manchmal. Also da wissen die Leute selber halt nicht mehr, wie diese Schranken aufgehen können. Also bei mir haben sich diese Schranken halt ja geöffnet durch starken Zwang und total vor vollendeten Tatsachen zu stehen. So, du wirst halt so von so einer riesigen Platte von oben zerquetscht, wie so ein Auto auf dem Schrottplatz. Und du musst dich halt jetzt entscheiden, ob du das Auto bleibst, das zerquetscht wird, oder ob du dich runterrollst und dich wieder entfaltest. Ich kann es noch nicht so wirklich anders sagen, aber ich glaube, es gibt einen wichtigen Unterschied zwischen Leuten, die das schaffen, und Leuten, die das nicht schaffen. Und ich glaube auch, dass es ein ganz wichtiger Faktor ist, ob man eben einen Mitbewohner, noch Partner und so weiter hat, der mit einem so umgeht, wie du das erlebt hast, oder ob man jemanden an seiner Seite hat, der einen auch wieder ein Stück zu sich führt. Im Guten wie im Schlechten. Auch ein ganz wichtiger Faktor.
Da habe ich halt auch so ein bisschen drüber nachgedacht, ob es nur Wachstum oder Schrumpfen gibt. Oder Stillstand, Schrumpfen hört sich doof an. Also bei mir ist ja der Wunsch, da wieder ein Stückchen wieder zu mir zurückzufinden. Aber ich glaube, dass man auch so eine Art Weiterentwicklung anstreben kann, indem man Dinge zum Beispiel neu ausprobiert, neu lernt. Oder wie gesagt, ich liebe ja dein Konzept, sei dein Gast, das zum Beispiel umsetzt, dass man sich selbst verwöhnt, um wieder zu sich selbst zu finden. Vielleicht mal ein bisschen an seinem Zeitmanagement arbeitet und so weiter und so fort. Man muss ja jetzt nicht so wie ich wieder eine alte Version von sich selbst werden. Das werde ich auch nicht. Ich war da in meinen 20ern. Aber so ein Stückchen weiter zu mir selbst zu finden, wäre schon schön. Und das versuche ich jetzt natürlich auch durchs Schreiben viel und durch Ausflüge. Also
ja, ganz schwierig, Schnurre. Also ich weiß ja noch nicht so richtig, was ich den Leuten da raten kann, weil es ist ja etwas, was ich durchgemacht habe und was ich geschafft habe. Und ich glaube schon, dass das zum Beispiel nochmal was ganz anderes ist, als wenn ein Therapeut, wie du das eben gesagt hast, der es nicht durchgemacht hat, sondern nur irgendwelche, nur, aber der eben schlicht irgendwelche Methoden, die er mal gelernt hat, auf den Patienten anwendet, ohne zu wissen, wie sich das wirklich anfühlt. Ich glaube schon, dass ein Wert darin besteht, seine Erfahrung zu teilen, dass es jemandem hilft, aber es ist halt super schwierig, das in Worte zu fassen, wie das geht. Auch zum Beispiel das Gefühl von Einsamkeit kenne ich eigentlich gar nicht mehr. Vielleicht an einem Tag im Jahr. Ich kenne das Gefühl nicht mehr, aber ich könnte jetzt nicht sagen, wie ich das gemacht habe, weißt du? Auch wenn es bestimmt vielen helfen würde, wenn ich es beschreiben könnte.
Ja, also ich glaube, so ein Entstehungsprozess, wie du den durchlebt hast, ist ja schon eine Bereicherung. Man muss ja nicht immer Coach oder so sein. Man kann ja auch einfach eine gute Brieffreundin sein. Das passt doch perfekt.
Ja, natürlich, natürlich. Das stimmt, aber ich würde halt schon gerne irgendwie beschreiben können, zum Beispiel, wenn jemand jetzt fragt, wie schaffst du das, dich nicht einsam zu fühlen? Könnte ich dir jetzt keine griffige Dreisatzantwort drauf geben? Da würde ich jetzt gerade erstmal sagen, es ist einfach nicht mehr so. Und dann könnte ich natürlich sagen, was ich alles so am Tag tue und warum ich mich nicht einsam fühle. Aber ich glaube, dass das Prinzip Einsamkeit ist auch ein bisschen eine pessimistische Sicht auf das Alleinsein.
Glaubst du, dass man das Alleinsein lieben lernen kann? Weil man ist ja gar nicht mit sich allein, man ist ja mit sich selbst. Du bist ja.
Ja.
Du bist ja mit dir. Also glaubst du, dass man das lernen kann, diese Liebe zum Einsamsein?
Zum Alleinsein, ja, zum Alleinsein. Auf jeden Fall, weil ich glaube zum Beispiel auch, dass ganz viele Leute in den falschen Beziehungen stecken bleiben und drin bleiben, nur aus der Angst, alleine zu sein und gar nicht das Licht dahinter sehen, wie viel schöner das wäre. Wie viel schöner das wäre, wenn niemand dein Bett voll pupst. Wie viel schöner das wäre, wenn niemand dazwischen quasselt, wenn du deine Sendung guckst, dir niemand die Laune verdirbt, niemand deinen Kühlschrank umräumt oder dir was weg isst, was du für dich gekauft hast. Niemand verdreckt deine Toilette. Also, weißt du, es gibt so viele schöne Dinge am Alleinsein. Ich fühle mich nie einsam. Liegt auch an meinen Selbstgesprächen, aber ich habe heute schon wieder mit mir selbst ganz viel gelacht. Ich könnte wahrscheinlich auch einen alleinigen Podcast füllen und hätte mir die ganze Zeit selbst was zu erzählen. Es wäre halt vielleicht nur für andere Leute nicht so unterhaltsam.
Ja, aber es gibt ja auch diese Einsamkeit, die man zum Beispiel in großen Menschenmassen hat.
Ja, beschreib mal, kenne ich auch nicht. Fühle ich mich gar nicht unwohl. Ich bin doch da mit mir. Ich genieße die Musik. Was weiß ich, was da gibt. Das Essen. Leute beobachten. Also weiß ich nicht. Wieso sollte man sich da einsam fühlen, Schnurre?
Ja, keine Ahnung. Weil man zum Beispiel nicht wahrgenommen wird. Oder weil man sich
Ist doch prima. Da hör mal, wenn ich nicht wahrgenommen wäre, kann ich ungeniert die anderen beobachten.
Ja, das mache ich gern. Das stimmt.
Ja, Schnurre, also ich kann da nur Positives dran sehen. Und das würde ich den Leuten halt gern sagen. Ich will ja gar nicht dazu aufrufen, dass niemand mehr eine Beziehung eingeht. Aber, ich glaube, aus dieser Angst vor dem Alleinsein, dass man seine eigenen Standards dadurch viel zu weit runterschraubt und dann damit Beziehungen anzieht, Personen anzieht, die einem niemals das geben können, was einen in einer Beziehung glücklich macht, die einen überfahren, platt machen, kaputt machen, kleinreden, schlechte Laune verursachen. Wie soll man denn einen hochwertigen Partner, der mir gut tut, der mich so liebt, wie ich bin, der mich auch ein bisschen auf mein Trönchen setzt, der immer für mich da ist, emotional und physisch. Wie soll man so jemanden anziehen, wenn man mit der erstbesten Person zusammenkommt, nur damit man nicht alleine ist? Oder wenn man mit einem unpassenden Partner zusammenbleibt, den man eigentlich zum Kotzen findet oder der einem wehgetan hat, nur damit man nicht alleine ist? Da möchte ich die Menschen von wegbringen.
Ja, das Problem ist ja nicht nur diese Angst vorm Alleinsein, dass die Leute bei irgendwelchen Menschen bleiben, die sie jetzt nicht glücklich machen. Wobei ich sage immer, der Partner ist nicht dazu da, um dich glücklich zu machen. Dafür bist du selbst verantwortlich. Aber da gibt's ja noch mehr andere Umstände, die einen in so einer Beziehung festhalten. Gerade Frauen.
Was denn?
Gerade Frauen.
Was denn?
Angst vor einem finanziellen Bankrott. Wie viele Frauen, wenn die sich trennen, stehen vor dem Nichts und haben nichts?
Es gibt genauso gut Frauen, und wir kennen sie, Schnurre, denen würde es danach finanziell prima gehen und die bleiben trotzdem.
Ja, aber da sind es dann andere Gründe, Status und so weiter und so fort. Wenn sie sich von diesem Mann trennen, sind sie nicht mehr Frau von, zum Beispiel.
Ja.
Da gibt es ja unzählige Gründe, warum Frauen in Beziehungen bleiben. Also
wenn und auch da sage ich dir, die fühlen sich bestimmt hinter verschlossenen Türen auch einsam mit Mann, weil sie nämlich aus den falschen Gründen da sitzen bleiben. Also es gibt da für mich kein Pro-Argument. Gibt es nicht. Da bin ich auch wahrscheinlich nicht mehr sehr empathisch. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Es fällt mir wirklich schwer, mich in so ein Mindset reinzuversetzen. Ja, ich war auch schon mal einmal in einer Beziehung. Da war auch immer Herz über Kopf. Ich wusste, das funktioniert überhaupt nicht. Ich war sehr unglücklich und trotzdem hätte er mich nicht betrogen, wären wir weiter zusammengeblieben. Ich glaube nicht, dass wir heute noch zusammen wären, aber ich bin heute richtig, richtig froh, dass das so geendet ist, auch wenn es damals an meinem Stolz sehr gekratzt hat. Aber das ist halt der Punkt, was wir ja auch schon mal besprochen haben. Ohne Zwang und ohne, dass der liebe Gott einen Blitz vom Himmel schickt, ist es halt oft wirklich ganz schwierig, selbst wenn man weiß, das funktioniert hier nicht mehr, zu gehen. Das ist wirklich ein ganz, ganz schwieriger Punkt, an dem man sein kann. Und da bin ich heilfroh, dass ich an diesem Punkt schon lange nicht mehr bin.
Ich glaube halt, dass sich Frauen viel schneller aus solchen Beziehungen trennen würden, wenn die ein Auffangnetz hätten. Also wenn ihnen der Ausstieg aus einer Beziehung nicht leichter gemacht wird, aber sie keine Ängste haben müssten.
Aber Schnur, ich glaube, es ist auch eine Stolzfrage und eine Ego-Frage. Da kann ich mich auch nicht von ausschließen, dass man als Frau sagt, ich habe dies und das für den Mann getan. Ich habe x Jahre investiert. Wir haben dies und das zusammen aufgebaut. Dass man halt auch einfach auf seiner Position beharrt, zu sagen, ich habe das jetzt verdient, dass der bleibt. Und dann überlegt man sich aber gar nicht, habe ich nicht selber vielleicht was Besseres verdient, jemand, der besser zu mir passt oder ein Leben, das besser zu mir passt. Da rutscht man ganz schnell in so eine Ego-Falle rein, dass man sich sagt, ne, diese versunkene Kostenfalle, ich habe hier schon XY investiert in diese Beziehung und jetzt gehe ich auch nicht.
Oh, das ist so ganz weit weg von meinem Denken.
Ja, Schnur, aber so denken ganz viele Leute. Also, ob es jetzt darum geht, einen Job zu kündigen, eine Beziehung zu beenden, ein Projekt zu beenden. Überleg doch mal, du hast angefangen, ein Haus zu bauen, dann geht irgendwas schief. Wasserschaden, 50.000 € mehr Kredit. Ja gut, dann nimmst du den halt auf, weil jetzt hast du ja schon angefangen. Dann machst du weiter, dann ist ein Unwetterloch im Dach. Ja, nimmst du wieder einen Kredit auf, weil du musst ja das Dach reparieren. Und das Haus jetzt einfach abstoßen, mein Gott, jetzt sind wir doch schon zu 2/3 fertig. Und so weiter. Und dann gehen Jahre ins Land. Du hast so eine Summe investiert, du hast das durchlitten, dann ist das Dach repariert, kleines Erfolgserlebnis, dann geht's weiter. Und das kann man auch auf eine Beziehung und auf einen Job anwenden. Immer ist irgendwo ein Möhrchen, das du dir vielleicht auch selbst vor die Nase hältst, zu sagen, eines Tages ist das Haus fertig. Eines Tages sieht er mich. Eines Tages sieht mich mein Chef und befördert mich. Eines Tages. Das ist ja auch was, was wir uns dann selber einreden. Und ich sag dir, wenn die Leute es x-mal mit dir geschafft haben, so mit dir umzugehen und dich so zu überfahren, dann wacht keiner plötzlich auf und guckt dich an und denkt, oh, und ich bin so froh, dass sie immer noch da ist. Jetzt liebe ich sie wirklich. Niemand wird das denken.
Ja, also Egoismus ist ja für mich nicht nur negativ. Der ist ja für mich auch positiv. So, weil man halt Grenzen setzt, ein stärkeres Selbstbewusstsein bekommt. Aber wenn ich jetzt immer nur darum lechze, die Anerkennung zu bekommen, die mir zusteht, das würde mich kaputt machen. Ich bin ja so jemand, der mit Lob, aber irgendwann ist bei mir halt auch der Punkt, wo ich raus aus dieser, Nennt man es Opferrolle?
Nee, es ist die versunkene Kostenfalle. Sagen wir es jetzt mal so geschäftlich.
Okay, da raustrete. Einfach auch, weil es mich dann zu viel
kostet. Aber überleg mal, Schnur, wie viele Jahre hat es dich gekostet, zum Beispiel in deiner letzten Beziehung, das nicht mehr zu wollen und zu brauchen? Viele Jahre.
Wann hat Corona angefangen? Vor 5 Jahren.
Ja,
5 Jahre,
also 11 Jahre.
Hat Corona vor 11 Jahren angefangen?
Ich meine, wenn ihr, wie viele Jahre wart ihr zusammen? 16?
Seit 2009.
Okay. Ist Corona, sind es? Ja. 11 Jahre, Schnur.
Ja.
Ja, und zum Beispiel, ich habe 34 Jahre nach der Anerkennung meiner Mutter mich bemüht und sie nie bekommen. Dann habe ich mich 7 Jahre nach der Anerkennung meiner Arbeit bemüht und sie nie bekommen. Und du denkst dir eben, jetzt ist es doch schon so und so lange. Dies und das muss doch jetzt genügen. Aber das muss doch jetzt genügen. Aber jetzt muss doch mal die Person sagen, dass sie stolz auf mich ist. Und das passiert nie. Weil je mehr du investierst und in dieses Loch deine Energie und Zeit und Geld und was weiß ich schüttest, also da geht doch keiner hin und sagt, ja, die macht doch. Ja, was sollen wir denn daran ändern?
Wobei ich sagen muss, ich habe ja auch sehr viele Jahre um die Aufmerksamkeit oder um die Anerkennung meiner Mutter gebuhlt, hört sich falsch an, aber ich habe sie mir gewünscht. Mhm. Und jetzt kriege ich sie. Durch viel Gespräche natürlich, ne? Aber es ist auch eine andere Beziehung, Mutter, Tochter und Arbeit, Angestellter.
Ja, ist es, aber das Prinzip ist ja das gleiche, Schnur. Ja, und da sage ich dir, das ist auch einfach eine ganz große Falle, in die halt Leute in Beziehungen tappen. Und da muss ich wirklich sagen, da kann ich mich auch nicht von ausschließen. Wie gesagt, wenn dieser Betrug nicht passiert wäre, dann hätte ich mich auch weiter bemüht. Auch wenn ich mich jeden Tag in dieser Beziehung geärgert habe und als Witzfigur gefühlt habe, zum Dank noch für das, was ich alles getan habe, wäre ich trotzdem, so wie ich damals war, nicht gegangen. Heute würde sich der Pinguin das niemals wagen und das würde ihm auch gar nicht in den Sinn kommen, mich so zu behandeln. Und ich würde mich auch nicht so behandeln lassen. Aber da gehören halt zwei Seiten zu. Jemand, der alles mit sich machen lässt, der wird auch so behandelt wie jemand, der alles mit sich machen lässt.
Boah, mir läuft gerade eiskalt den Rücken runter.
Warum?
Das ist ein Spruch fürs T-Shirt.
Ja, Schnur, es ist so.
Das ist echt so ein T-Shirt-Spruch, also den ich am liebsten der ganzen Welt zeigen möchte, damit die Leute wach werden.
Es ist wirklich so. Da stehe ich mit meinem Namen, wie Klaus Hipp sagen würde. Also, ich schreibe es uns jetzt mal auf, Schnur, für unsere Sei-Dein-Gast-Merch-Artikel.
Ja, nee, aber das ist ein echt, also da ist es mir jetzt eiskalt den Rücken runtergelaufen.
Ja, es ist so.
Wie traurig das eigentlich ist, dass man den Wert von sich selbst wirklich immer an den misst, was andere einem entgegenbringen.
Ja.
Anstatt sich selbst einen Wert zu geben, Gott, wie schwer das eigentlich ist, auch sich selbst einen Wert zu geben.
Absolut. Und ich glaube, dass wenn das Kind einmal in den Brunnen gefallen ist und ich sag mal so nach einem halben Jahr, 8 Monaten, haben sich ja die Weichen gestellt in einer neuen Beziehung. Und dann hat die Dynamik sich entwickelt. Und wenn dann da einer abgerutscht ist, ja, den anderen auf einen Sockel zu stellen und hinterher zu hecheln, dann kannst du die Sache eigentlich begraben. Das ist nicht gut. Und du weißt, wir haben eine Freundin, ja, die das Jahre gehofft hat, dass der andere eines Tages aufwacht und ihr das entgegenbringt, was sie für ihn empfunden hat. Es ist nie passiert. Das ist wirklich etwas, wenn wir da auch nur eine Person vorbewahren können, Schnur, dann müssen wir das tun. Das ist für mich eine sehr wichtige Mission. Das ist etwas, was ich wirklich real und wichtig finde. Und der Kern der Sache ist, den Leuten zu zeigen, allein sein heißt nicht einsam sein.
Wann warst du das letzte Mal eigentlich, sagen wir mal, im letzten Jahr zu wenig egoistisch für dich selbst? Also, wann in dem letzten Jahr hast du zu wenig an dich selbst gedacht, außer was dein Arbeitsleben angeht? Weil das wissen wir ja.
Ich muss sagen, das habe ich schon lange nicht mehr, Schnur. Ich glaube, seit ich Mutter bin und vor allem seit ich alleinerziehend geworden bin, habe ich gelernt, dass es wichtig ist, sich gesund egoistische Inseln im Alltag zu schaffen. Und dass man sich da auch gar nicht schuldig fühlen muss, wenn man jetzt mal ein Wochenende ohne Kind wegfährt und wenn man man mal etwas ohne das Kind macht oder wenn man mal sagt, hier ist das Tablet, bitte sei jetzt mal für eine Stunde ruhig. Mama will jetzt mal gerade nicht reden. Also ich muss wirklich sagen, das habe ich schon ganz lange nicht mehr, Schnur. Hast du das im letzten Jahr empfunden?
Ja, hatte ich schon in ein paar Situationen, wo ich zu wenig Egoismus war. Aber ich habe auch die Erkenntnis gewonnen, dass Egoismus nicht das Problem ist, sondern oft eine Lösung. Also gesunder Egoismus. Viele ist ja einfach negativ behaftet, das Wort. Aber wenn man einen gesunden Egoismus an sich selbst legt und sich in den Vordergrund stellt, dann kann man halt, na, jetzt kommen wir wieder zu deinem Konzept, sein eigener Gast sein.
Ja, also ich denke, dass das vieles reframen wird. Ne, auch ungeliebte Hausarbeiten, dass man sich nicht denkt, jetzt muss ich schon wieder dies und das, sondern dass man sich denkt, ja, ich bin jetzt das Zimmermädchen, ich bin jetzt die Köchin, ich bin jetzt die Einkäuferin und der Butler. Dafür bin ich aber auch danach mein eigener Gast mit meiner frischen Bettwäsche, mit meinem Essen, das mir schmeckt, mit meinem Zimmer. Ja, es ist doch so.
Ja, da passt ein geiler Slogan zu. Selbstfürsorge statt Schuldgefühle. Die Wahrheit über Egoismus.
Ja, ja, oh, das ist gut, Schnur. Selbstfürsorge statt Schuldgefühle.
Ja, das finde ich gut. Das passt sehr gut zu der Situation.
Ja, Herr Schnur, ich glaube, wir haben schon fast anderthalb Stunden jetzt geredet. Wir müssen jetzt ein Schlusswort finden.
Das war unser Schlusswort. Selbstfürsorge statt Schuldgefühle. Das mehr davon in der nächsten Folge.
Ja, ja, meine Lieben, genau so ist es. So
und ist schreibt, es. Schreibt uns gerne, was ihr von der Folge haltet, in den Kommentaren unten oder was euch gestört hat, wo ihr...
Nein, ihre Meinung ist uns wichtig, aber nur, wenn sie positiv ist. Ich will nicht wissen, was euch gestört hat, das interessiert keinen. Dann ist eure Meinung uns nicht wichtig.
Nein. Na, mir schon. Dann schreibt sie mir.
Schreibt es nur der Schnurre. Ich will nur gute Vibes. Es interessiert mich nicht, was euch gestört.
Ganz genau. Schreibt die negativen Sachen mir. Ich sehe in allen
negativen. Ihre gute Meinung ist uns wichtig. Alles andere behalten Sie bitte für sich.
Ja, Maus.
Ja, love you.
Was für eine Folge. Dann sagen wir jetzt noch. Ciao, miau.
Ciao, miau. HDGDL.
Was heißt denn das?
Hab dich ganz doll lieb.
Ach so, ich dich auch.
Roffel.